Bevor es losgeht, für ein gutes Hörerlebnis und die passende Atmosphäre empfehlen wir, diese Folge in der regulären, einfachen Geschwindigkeit abspielen zu lassen. Und jetzt
gehen wir nach Kalifornien, genauer gesagt ins Death Valley, in das Tal des Todes. Wir begutachten einen der heißesten Orte der Erde und untersuchen das mysteriöse Verschwinden einer vierköpfigen Familie aus Dresden. Willkommen bei Gruselplots. In dieser Episode sprechen wir über eine Familie, die in den USA traurigerweise als Death Valley Germans bekannt wurden. Der 34-jährige Architekt Egbert R., seine 27-jährige Freundin Cornelia M., sowie die beiden 8 und 4 Jahre alten Kinder, jeweils aus vorangegangenen Beziehungen, in die Familie eingebracht. Sie machten sich im Sommer 1996 auf zu einem mehrwöchigen Urlaubstrip in die Vereinigten Staaten. Sie wollten verschiedene Sehenswürdigkeiten in Amerika erkunden, unter anderem mehrere Nationalparks. Dafür startete sie ihre Reise am Frankfurter Flughafen und flog nach einem Zwischenstopp in Seattle weiter nach Los Angeles. Dort mieteten sie sich einen Leihwagen und fuhren zur kalifornischen Küste, bevor sie nach einer längeren Fahrt ins Landinnere das Treasure Island Hotel in Las Vegas aufsuchten. Am 22. Juli checkten sie wieder aus und brachen zum Yosemite National Park auf, und auf dem Weg dorthin liegt auch der bekannte Death Valley National Park, den die Familie dann ebenfalls durchqueren wollte. Das Death Valley, zu Deutsch Tal des Todes, liegt im Osten des US-Bundesstaates Kalifornien und erstreckt sich teilweise bis nach Nevada. Als Teil dieses Parks umfasst es eine Fläche von rund 13.650 Quadratkilometern und ist damit einer der größten Nationalparks des gesamten Landes. Jährlich besuchen über 1 Million Touristen diese außergewöhnliche Wüstenlandschaft. Unter anderem auch, weil das Tal als einer der heißesten Orte der Erde gilt. Am 10. Juli 1913 wurde dort eine Temperatur von 56,7 Grad Celsius gemessen. Bis heute eine der höchsten je zuverlässig registrierten Lufttemperaturwerte weltweit. Im Sommer 96 erlebte das Death Valley zudem eine mehrtägige, rekordverdächtige Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 55 Grad Celsius. Neben der extremen Hitze ist das Gebiet auch für seine Geographie bekannt. Im Badwater Basin liegt mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt Nordamerikas. Trotz der lebensfeindlich wirkenden Bedingungen beherbergt das Tal eine erstaunlich angepasste Tier- und Pflanzenwelt, darunter Kojoten, Wüstenfüchse und verschiedene Kakteenarten. Death Valley-Besucher sind aber nicht nur von den klimatischen Extremen fasziniert, sondern auch von den spektakulären Salzflächen, Sanddünen und farbenprächtigen Felsformationen. Zurück zu unserer deutschen Urlaubsgemeinschaft. Diese war irgendwann wie von der Bildfläche verschwunden. Die Mietwagenfirma hatte den Wagen, der am 26. Juli eigentlich zurückgegeben werden sollte, am 10. September als gestohlen gemeldet. Das ist das normale Standardvorgehen, wenn ein Leihfahrzeug nicht zurückgegeben wird. Natürlich machten sich auch die Angehörigen der Familie Sorgen. Egberts Ex-Frau Heike, die Mutter einer der Kinder, die mit auf der Reise waren, rief in den USA an, fragte nach. Wo waren Egbert und die anderen? Wo war ihr Kind? Sie meldeten sich nicht, weder von unterwegs noch von der Rückkehr. Auf den ersten Blick vermisste sie aber auch niemand. Damals, Ende der 90er Jahre, gab es kein WhatsApp, kein Social Media, kein andauerndes Melden. Sie wandte sich dann an die Reiseagentur, die Reise organisiert hatte. Diese wiederum fragte bei der Autovermietung nach. Kein Mitarbeiter konnte jedoch weiterhelfen. Heike befürchtete dann zunächst, ihr Ex-Mann wollte sich mit deren Sohn ins Ausland absetzen. Sie sagte, er sei schon immer ein Abenteurer gewesen, ein Draufgänger. Und sie befand ihn für clever genug, einen Plan auszuarbeiten, um mit dem Sohn sozusagen unterzutauchen. Am 14. August meldeten die deutsche Reiseagentur und die Mietwagenfirma die deutschen Touristen bei Interpol als vermisst. Eine heiße Spur gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Das änderte sich erst 3 Monate später, am 21. Oktober, als der Parkranger Dave Brenner in einem Hubschrauber über den südlichen Teil des Death Valleys flog. Wer schon mal in einem US-Nationalpark war, der weiß, dass dort nicht jeden Tag Dutzende Ranger nach irgendetwas suchen, schon gar nicht nach gestrandeten Touristen. Dafür ist das Gelände einfach viel zu riesig. Wer einen Park betritt, handelt auf eigene Verantwortung. Klar, in einigen Regionen kann Hilfe geholt werden, aber oft gibt es nicht einmal Handyempfang. Der Ranger war also nicht spezifisch auf der Suche nach Vermissten und schon gar nicht auf der Suche nach den 4 Deutschen, sondern auf einer Mission zum Aufspüren von Drogenlaboren. Das erinnert ein bisschen an die Serie Breaking Bad. Er war es dann aber doch, der den grünen Wagen von Egbert und Cornelia im Anvil Canyon abseits jeder offiziellen Straße als erstes entdeckte. Brenner fragte sich, was dieser Familienwagen, der für dieses Gelände völlig ungeeignet war, dort zu suchen hatte. Er landete mit seinem Hubschrauber und untersuchte den offenbar schon länger verlassenen Plymouth. 3 der Reifen waren platt. In seiner Untersuchung fand er Anzeichen dafür, dass die Insassen sich einige Zeit an dieser Stelle aufgehalten haben müssen. Dort lagen Nahrungsmittelverpackungen, Toilettenpapier, Fäkalien. Anhand des Nummernschildes waren dann die Besitzer auch identifiziert. Das Auto wurde eben von Egbert und der Familie angemietet. Daraufhin begann eine mit 250 Personen groß angelegte Suchaktion. Die Mannschaften durchkämmten das Gebiet, fanden aber nur eine leere Bierflasche im Sand, die sie den Deutschen zuschreiben konnten. Ansonsten fehlte jede Spur. Die Jahre danach folgten weitere, sowohl offizielle als auch private Suchaktionen, ohne Erfolg. Überreste, Leichen, irgendetwas Handfestes konnte nicht gefunden werden. Erst 2009, also 13 Jahre später, wurde der Such- und Rettungsarbeiter Tom Mahood für das Los Angeles County auf den Fall aufmerksam. Er arbeitete sich ein und entwickelte einen regelrechten Ehrgeiz, den Fall endlich aufzuklären. Er stellte die Theorie auf, dass die 4 Deutschen im Laufe ihres Trips immer wieder umkehrten und verschiedene Wege für ihre Weiterfahrt in Betracht zogen. Eine Entscheidung wurde ihnen dabei dann jedoch zum Verhängnis. Egbert fand eine alternative, kürzere Route zurück ins Tal und so machten sie sich auf den Weg herunter zum Anvil Canyon. Das war keine gute Route, besonders am späten Nachmittag, wenn das Tageslicht schwindet. Die Deutschen kehrten zur Straßenkreuzung an der Stone Cabin zurück und bogen auf die Anvil Canyon Road ab. Wahrscheinlich hatten sie den Rückflug bereits im Blick, hatten es mittlerweile ziemlich eilig und wollten den Yosemite National Park so früh wie möglich erreichen. Deshalb fuhren sie für die schlechten Straßenbedingungen viel zu schnell und große Steine zerstörten 3 ihrer Reifen. Mit 3 platten Reifen war es für sie unmöglich weiterzufahren. Und nochmal, damals gab es keine Smartphones und selbst wenn sie Handys gehabt hätten, also diese damaligen Mobiltelefone, sie wären ohne Empfang gewesen. Möglicherweise sah Egbert auf der Touristenkarte die nördliche Grenze des China Lake Naval Weapons Center. Das ist eine Militäreinrichtung, die nur 8 Meilen südlich von ihnen lag. Man kann sich leicht vorstellen, wie er die umgebenden Hügel hochkletterte und Richtung Süden schaute, um in der Ferne die sicherheitsversprechende Militäreinrichtung zu entdecken. Die Gruppe verbrachte dann wahrscheinlich eine Nacht in dem Leihwagen und brach früh am nächsten Morgen mit ihrem Hilfeanliegen in Richtung der Militäreinrichtung auf. Rettungsteams aus den vorherigen Jahren schlossen diese Möglichkeit aus, dass sich Egbert und Cornelia in diese Richtung begaben, und deshalb wurde auch nie offiziell in der Nähe dieser Militäreinrichtung gesucht. Tom Mahut folgerte, dass es die wahrscheinlichste Route der Deutschen war. Sie dachten wahrscheinlich, dass die Militäreinrichtung mit Soldaten und Mitarbeitern besetzt war, aber das war nicht der Fall. Mahut und sein Suchpartner Les Walker durchforsteten das unwirtliche Gebiet rund um die Militäreinrichtung und dann gelang ihnen endlich der Durchbruch. Sie wurden fündig, und zwar südöstlich dieser Militäreinrichtung und 8 Meilen von dem Mietwagen entfernt in einem abgelegenen Gebiet namens Golor. Die gefundenen Knochen dort konnten Egbert und Cornelia zugeordnet werden. Neben ihren Überresten lagen der Reiseführer, leere Bierflaschen und 2 leere Wasserbehälter. Außerdem gab es ein Portemonnaie mit dem Personalausweis von Cornelia M. Es wurden weitere Knochen gefunden, die wahrscheinlich den Kindern zuzuordnen waren. Da allerdings konnte keine genaue Identifikation vorgenommen werden aufgrund mangelnder DNS-Spuren. Für die Hinterbliebenen war das alles zumindest ein bisschen befriedigend im Sinne einer Aufklärung der Situation. Am Ende war es wohl eine Verkettung tragischer Fehleinschätzungen. Egbert und Cornelia dachten vielleicht, niemand würde sie in ihrem liegen gebliebenen Auto jenseits des normalen Weges finden. Dazu kam die Fehleinschätzung über die langen Fahrtstrecken. Die Familie hat sich auch damit vertan, den Mängelpass passieren zu wollen, der sogar stärkste Geländewagen in die Knie zwingt, und oder eben der Fußmarsch zum menschenleeren Militärgelände, der wohl durch den vereinfacht ausgeprägten Reiseführer begünstigt wurde. Letztendlich entpuppte sich dieser Weg als Todesmarsch. Mit schaurigen Grüßen verabschieden wir uns von dieser Episode. Bis zum nächsten Gruselplatz.